Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Carola Soltmann, wenn man eines der Bücher in die Hand nimmt, wird man lesen, nach einer Lehre als Wirtschaftskaufmann absolvierte sie ein Studium zur Ökonompädagogin. Heute wohnt sie in Nordpommern-Rügen, ist verheiratet, hat zwei Söhne und seit 1995 arbeitet sie im privaten Handelsunternehmen ihres Ehemannes mit. Fragt man sich, wie kommt jemand dazu, dann solche schönen Liebesromane zu schreiben?
Na, irgendwie muss man sie auf sich aufmerksam machen, habe ich mir gedacht. Nein, aber Spaß beiseite. Ich wollte eigentlich immer schon versuchen zu schreiben. Und da wir eigentlich einen großen Markt mit Krimis und Thriller haben, habe ich mir gedacht, ich lasse das. So gut bin ich in der Branche nicht. Dann versuche ich es mal lieber mit Liebesromanen. Und mittlerweile habe ich jetzt den 5. Roman veröffentlicht. Frau Kolloch und ihr Verlag war so nett, mit diese mehr oder weniger Aufgabe abzunehmen. Und unsere Zusammenarbeit ist eigentlich bis jetzt von beiden Seiten ziemlich zufriedenstellend auch verlaufen. Ich möchte Ihnen heute mein neuestes Machwerk vorstellen, wollen wir es mal so ausdrücken. Das ist vom Prinzip die Fortsetzung von Teil 1, mein allererstes Buch, und Teil 3, das war der Folgeroman von dem ersten, die beide im gleichen Jahr erschienen. Und im vergangenen Sommer wusste ich eben nicht, was ich machen sollte. Da habe ich mir nochmal ein altes Manuskript rausgesucht und habe mich dann nochmal an diesem versucht. Und rausgekommen sind eben die Sommerturbulenzen, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Sie können sie gerne auch beim Speaker Verlag mit meiner Unterschrift noch erwerben. Wir sind auch noch im Nachhinein für Sie da. Dann werde ich mal kurz reinlesen, damit Sie ein bisschen Gefühl kriegen, worum es mir geht. Also wie gesagt, meine Bücher sind gewaltfrei. Ich versuche zwar, das gesellschaftliche Leben ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, und wer zwischen den Zeilen lesen kann, der wird so manchen Satz finden, der an Gesellschaftskritik beziehungsweise auch Kritik an unseren Mitmenschen erinnert. So, nun will ich weiter keine Vorrede halten, nur werde ich Ihnen die ersten Seiten vorlesen, damit Sie einen Einblick bekommen.
Ist doch alles gut.
Kommt das an?
Nee, ist alles gut. Bisschen
also,
dicht daran.
Wie gesagt, Sommerturbulenzen heißt mein neuestes Buch. Und im ersten Kapitel kommt eine kurze Zusammenfassung des Geschehens, was in den anderen Büchern bzw. im ersten Buch vorangegangen ist. Was vorher passierte. Wie hingezaubert fügte sich das stilgerecht restaurierte Bauernhaus in die ausgedehnte Waldlandschaft inmitten Mecklenburg-Vorpommerns ein. Idyllisch in der Nähe eines kleinen Waldsees gelegen, umgeben von Tannen und Kiefern, mutete es den Bewohnern wie eine Oase des Friedens an. An diesem lauen Sommerabend hatten sich drei Paare auf der Terrasse hinter dem Haus zu einer gemütlichen Runde versammelt. Die Gastgeber, Christine als Besitzerin dieses malerisch gelegenen Grundstücks und René Jesse. Er, ein milliardenschwerer Bau- und Immobilienunternehmer, ursprünglich aus Hamburg stammend, 34 Jahre alt, gesegnet mit einem mehr als anziehenden Äußeren. Sie, eine fast überirdische Schönheit mit blondem Haar und tiefblauen Augen, seit knapp 4 Wochen die Ehefrau von René. Christine, von Beruf Architektin mit einem Faible fürs Autoschrauben, hatte ihren Mann auf seiner Baustelle hier in MacPom erst vor 4 Wochen kennengelernt. Die beiden verliebten sich unsterblich und schon auf den ersten Blick ineinander, sodass sie bereits 2 Wochen später verheiratet waren. Ihnen gegenüber in den Korbstühlen saßen Christines Freundin Caroline und ihr zukünftiger Ehemann Sven Reimann. Am übernächsten Tag sollte ihre Hochzeit sein. Sven und Caro waren bereits vor 10 Jahren ein Paar, wurden aber getrennt, als Svens Ausweisung in den Westen erfolgte. Sein Onkel, Inhaber eines großen Elektronikkonzerns in Frankfurt am Main, adoptierte ihn, da er selbst kinderlos war. Nach seinem Tod wurde Sven sein Erbe. René und Sven verbrachten 3 gemeinsame Studienjahre in den USA und West-Berlin. Sie wurden Freunde, und so hatten hatte Sven es Christine und René zu verdanken, dass er Caro endlich wiederfand. Das dritte Paar in der Runde waren Janine Steinberg und Marco Brehme. Janine, eine Freundin von Christine und Caroline, hatte als Fischerstochter hier in Mecklenburg-Vorpommern eine unbeschwerte Kindheit verbracht, bis sie nach dem Tod ihrer Eltern von ihrem Großvater...
Wie küssen das Mikrofon?
Kann ich nicht lesen. Von ihrem Großvater nach West-Berlin geholt wurde. Die Sommerferien verbrachte sie in der DDR bei ihren Freundinnen. Erst nach dem Tod ihres Großvaters, Professor Steinbeck, Dozent an der Uni in West-Berlin, erfuhr sie, dass dieser für die Stasi gearbeitet hatte und Sven und René als Studenten aufspionierte. Ein harter Schlag für Janine, die als Geschäftsführer bei Eukotec, einer kleinen Elektronikfirma im Osten Deutschlands, die zu Svens Firmenverbund gehörte, arbeiten wollte. Nachdem sie vom Verrat ihres Großvaters in dessen Brief las, wäre sie am liebsten ausgewandert. Aber Marco Brehme, Rechtsanwalt und Svens bester Freund, hatte in Janine seine Traumfrau gefunden. Er konnte Janine überzeugen, dass sie nicht für das Handeln ihres Großvaters verantwortlich war. Im Schutz seiner Liebe geborgen, fand sie endlich ihr Lachen wieder und konnte nun unbeschwert in eine glückliche Zukunft mit Marco sehen.
Sie müssen immer so ein bisschen dichter dranbleiben, so dass es nicht mit dem Kopf vergangen.
Kommt es hinten an? Ja. Tücken der Technik. Die abendlichen Geräusche des Waldes mischten sich mit dem fröhlichen Lachen der sechs Freunde, als plötzlich ein Trabant auf den Hof gefahren kam. Thorsten Jesse, Renés 10 Jahre jüngerer Bruder und seine Freundin Manja Lange, aus der nahen Kreisstadt stammen, stiegen aus dem Auto. Manja wohnte jetzt bei Thorsten in der Hamburger Villa der Brüder. Sie arbeitete in der Firmenverwaltung von Jesse Immobilien. Manja war das älteste von 4 Kindern. Nach der Scheidung der Eltern lebte sie bei ihrer Mutter, bis sie schließlich eine kleine Wohnung bezog. Sie hätte gerne Sprachen oder Informatik studiert, denn sie war überdurchschnittlich intelligent. Leider fehlten ihr dazu die Mittel und so arbeitete sie zunächst als Christines Sekretärin auf der Baustelle. Hier lernte sie Thorsten kennen. Renés Bruder verliebte sich sofort in das hübsche Mädchen, das perfekt 5 Sprachen beherrschte. Es dauerte eine Weile, bis er Manja für sich gewinnen konnte. Manja verliebte sich auf den ersten Blick in den gut aussehenden jungen Mann, hatte aber Hemmungen, als sie hörte, dass er Millionär sein sollte. Aber Thorsten erwies sich als äußerst hartnäckig, sodass sie letztendlich kapitulierte. Hand in Hand betraten sie die Terrasse. Lautstark wurden sie begrüßt, wobei es nicht an lustigen Bemerkungen über ihr Fahrzeug mangelte. Marco und Janine waren ihnen noch nicht bekannt. Deshalb übernahm Christine die Vorstellung. Marco erinnerte sich an das Telefongespräch mit Sven, als diese über Thorsten und Manja sprach und platzte heraus. Sind Sie die Sekretärin mit den 5 Sprachen? Alle Augen richteten sich auf Marco und Sven feixte. Marco, traust du den Frauen nicht zu? Doch, natürlich, gab dieser sichtlich verlegen zu und wandte sich hilfesuchend an René. Dieser ging zu Manja, legte ihr einen Arm um die Schulter und dirigierte sie zum Sessel neben Marco. Während sie sich setzte, meinte René, da staunst du, Marco, unser Thorsten hat seinen Dolmetscher immer dabei. Du hast doch auch deine besondere Frau gefunden. Er lachte über Marcos verlegene Miene und setzte sich wieder neben Christine. Manja wirkte nachdenklich. Sie hatte Janine nicht einen Moment aus den Augen gelassen. Und weil sie ihr bekannt vorkam, und daher fragte sie, ich kenne sie doch, sie haben mir damals die Barbie geschenkt. Janine stutzte, studierte Manjas Züge und eine Erinnerung flackerte auf. Natürlich, lachte sie, dieses kleine weinende Mädchen, das warst du? Genau, erwiderte Manja, jetzt hatten sie die volle Aufmerksamkeit der anderen. René stupste Christine unauffällig an, aber diese zuckte nur mit den Schultern, also sprach er aus, was die anderen dachten. Erzähl doch mal, was war denn mit der Puppe? Janine lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinander. Sie schloss für einen Moment die Augen. Die Szene lief wie ein Film in ihrem Gedächtnis ab. Es war in den Ferien. Ich war mit Großvater zum Einkaufen, hier in der Stadt. Ihr Blick richtete sich auf Manja. Du hast auf einer Bank auf dem Boulevard gesessen und geweint. Ich fragte nach, warum du so traurig bist. Worauf du sagtest, alle Mädchen hätten eine Barbie, nur du nicht. Darum wollte keiner mit dir spielen. Du hast mir so leid getan. Da ist Großvater mit mir zum Intershop gegangen und hat eine Barbie und Süßigkeiten gekauft. Das habe ich dir dann geschenkt. Du warst so unbeschreiblich glücklich und ich freute mich riesig, dass du nicht mehr weinen musstest. Manja ergänzte mit vor Begeisterung leuchtenden Augen. Ich hätte die ganze Welt umarmen können. Die Barbie besitze ich heute noch. Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, dass ich meine Mutter die Hacken ablief, um mir eine zu kaufen. Allerdings ohne Erfolg. Und Westgeld hatten wir leider nicht. Manjas Worte berührten die Herzen der Anwesenden auf unterschiedliche Weise. Marco sah bewundert zu Janine, Thorsten voller Mitgefühl zu Manja. Caroline und Christine standen Tränen in den Augen. Sie kannten ja das gute Herz der Freundin. Sven und René hatten einen dicken Kloß im Hals. René fand als erster seine Fassung wieder. Er räusperte sich kurz. Um die Stimmung aufzuhellen, sagte er betont lustig. Leute, wie das alles zusammenpasst. Das grenzt ja beinahe an Hexerei. Jani. Und wieder ernst werdend, wandte er sich an Janine. Dein Großvater hatte trotz allem ein großes Herz. Wer so handelt, kann kein schlechter Mensch sein. Janine versuchte ein Lächeln und wischte mit dem Handrücken die Tränen von den Wangen. Marco reichte ihr ein Taschentuch und sie putzte sich die Nase. Nachdem sie es in ihrer Hosentasche verstaut hatte, sah sie nach einem kurzen Blick auf Marco zu Manja. Manja, würdest du bitte zu Marco etwas in 5 Sprachen sagen? Diese fragte nur, welche Sprache soll es zuerst sein? Sie konnte Marco restlos von ihrem Sprachtalent überzeugen. Und nachdem sein Lobgesang auf Manja beendet war, ergriff René wieder das Wort. Wir sind hier gerade so schön versammelt, da kann ich euch gleich für das nächste Wochenende nach Hamburg einladen. Ich möchte meine Frau unseren Freunden und Geschäftspartnern offiziell bei einer Dinnerparty vorstellen. Christine richtete sich in ihrem Stuhl auf. Er konnte ihr die Gedanken regelrecht von der Stirn ablesen und wusste genau, dass die Vorstellung, sich mit ihm in seiner Welt, der Welt der Reichen und Schönen zu bewegen, Magenschmerzen verursachte. Aber immerhin hatte sie auf dem Standesamt ihr Ja-Wort gegeben und nun musste sie mit den Konsequenzen leben. Unsagbar freute er sich darauf, Christine in Hamburg ein bisschen zu verwöhnen und seine schöne Frau der Gesellschaft zu präsentieren. Für ihn erschien es immer noch wie ein Wunder, dass er sie gefunden hatte. Eine Frau, die schon allein mit ihrem Aufsehen die Aufmerksamkeit aller auf sich zog. Dazu geradlinig, natürlich und fast erschreckend ehrlich. Sein Reichtum bereitete ihr Unbehagen und sie kannte bis jetzt nur einen Bruchteil dessen, was er sein eigen nannte. Wie erst würde sie reagieren, wenn sie erfuhr, wie reich er in Wirklichkeit war. Vor dieser Aussprache fürchtete er sich und schob sie immer wieder vor sich her. Auf jeden Fall hatte sie offenbar nichts gegen diese Party einzuwenden. Da sie schweigsam blieb, fasste er mit einem zufriedenen Schmunzeln ihre Hand und meinte, ab und zu gelingt es mir tatsächlich, dich sprachlos zu machen. Christine schüttelte nur den Kopf und René wandte sich an Thorsten. Hast du alles vorbereiten lassen? Dieser nickte. Wir haben noch einen Gast hinzubekommen. Wen denn? Fragte René. Thorsten tauschte einen kurzen Blick mit Manja. Wir nehmen Manjas Schwester Nadine mit. Sie hat ihre Ausbildung abgeschlossen. In der kleinen Kanzlei kann sie nicht bleiben. Dann würde sie Christines Tante arbeitslos werden lassen. Aber wir können noch jemanden in der Rechtsabteilung gebrauchen. Sie möchte zunächst 2 Wochen auf Probe arbeiten. In Ordnung, erwiderte René, stand auf und zog Christine von ihrem Sitz. Und jetzt gehen wir was zu trinken holen. Mittlerweile bin ich schon halb verdurstet. So, das sollte eigentlich erstmal reichen, um sie ein bisschen neugierig gemacht zu haben. Sie können sich natürlich vorstellen, dass diese ganze Sache jetzt in Hamburg nicht ohne irgendwie welche Komplikationen abläuft, denn diese Christine ist natürlich noch vollkommen ahnungslos, was sie da geheiratet hat. Und der arme René hat so seine Schwierigkeiten, seine Frau in die wahren Verhältnisse einzuweihen, wo dann natürlich Konflikte mehr oder weniger vorprogrammiert sind. Aber, um es vorwegzunehmen, natürlich wird sich alles zum Guten wenden und unterm Strich wird die Ehe denn gerettet werden und sie beide versuchen denn gemeinsam Ost-West im kleinen Sinne zu vereinen und eben ihre Liebe und Ehe zu retten. Das wäre so im Großen und Ganzen der Inhalt dieses Buches. Ich möchte noch mal kurz auf mein vorletztes Buch eingehen.
So viel Zeit haben wir noch, ne?
Die Zeit haben wir noch.
Ja. Na, siehst du. Das ist Küstenmenschen, das ist vor den Sommerturbulenzen entstanden. Das ist eigentlich mein Herzblut gewesen. Also dieses Buch, ich liebe es immer noch, obwohl es ja nur schon ein bisschen in die 2-3 Jahre gekommen ist. Da geht es darum, dass eine junge Mutter, 68, über die Ostsee flieht nach Westdeutschland und dabei ihre 2-jährige Tochter allein zurücklassen muss. Ihre Zwillingsschwester nimmt sich ihr an und zieht sie groß. Und nach der Wende versucht dann die Mutter wieder in Kontakt mit ihrer Tochter zu treten. Und da werden dann noch alte Feindseligkeiten aufgedeckt. Die Stasi hatte ihre Hände im Spiel. So ganz unfreiwillig ist sie nämlich nicht geflohen. Wenn sie geblieben wäre, wäre sie wahrscheinlich ins Gefängnis gekommen. Und der Stiefsohn von dieser jungen Mutter verliebt sich natürlich in die Tochter. Unterm Strich eine Liebesgeschichte, aber wie gesagt, mit ziemlich tiefschürfenden Inhalt. Und wer ein bisschen auch zwischen den Zeilen lesen kann, der wird merken, also es ist wirklich so gewesen und vom Prinzip noch ziemlich human geschrieben. Ne? Denn es ist nicht immer alles so gut gegangen. Viele, viele Menschen haben unter dieser Trennung der Grenze gelitten und da sind auch viele Familien kaputt gegangen und viele, viele Menschenschicksale haben sich eben zum Negativen entwickelt. Also wie gesagt, das ist mein vorletztes Buch. Um auf den Fluch der Legende nochmal einzugehen, das ist was Mystisches. Da habe ich mich mal am halben Märchen versucht. Ist eigentlich auch ganz gut geworden, wenn ich mich selber loben darf. Und den Raureif im Urlaubsparadies normalerweise, der schließt sich an diesen Roman nochmal an. Obwohl dieser als letzter erschienen ist, der ist schon vor 4 Jahren, glaube ich, ist der schon rausgekommen. Aber wie gesagt, da fehlte immer noch zwischen den beiden Büchern noch ein kleines Stückchen. Und habe ich dann eben die Lücke geschlossen und mit den Sommerturbulenzen das Trio komplett gemacht. So, das wäre es jetzt im Großen und Ganzen. Ich danke erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht habe ich Sie ein bisschen neugierig gemacht auf unsere Bücher und vor allen Dingen auf den Speaker Verlag.
Bevor wir nochmal eintauchen in die Küstenmenschen, interessiert uns natürlich, was inspiriert Sie? Woher kommen die Ideen?
Die Ideen kommen mir manchmal beim Arbeiten im Garten, manchmal, wenn ich über unsere Wiesen gehe, manchmal ganz einfach, wenn ich bei einer Hausarbeit bin. Im Augenblick habe ich kein neues Buch angefangen, aber ich hoffe ja, dass ich irgendwann mal wieder den zündenden Gedanken habe, dass dann mal wieder der Groschen fällt und ich was Neues anfangen kann. Und 5 Bücher ist ja auch schon eine ganz schöne Leistung, muss ich mich ehrlich mal loben.
Ist das denn Therapie, Ausgleich vom Berufsleben oder was stellt Schreiben für Sie dar?
Spaß. Nur einfach Spaß. Ich habe eigentlich immer schon gerne Aufsätze geschrieben, schon in der Schule. Und dabei ist es auch geblieben. Leider hatte ich in jungen Jahren nicht die Zeit dazu. Aber jetzt sind wir alle älter und gesetzter. Die Kinder sind groß, gehen mehr oder weniger ihre eigenen Wege. Und dann hat man eben doch mal Zeit und Gelegenheit. Dann setzt man sich hin und schreibt. Und wenn man erstmal ein Thema hat, dann ist es einen noch nicht mehr los, dann muss man es fertig machen. Und wenn man Tag und Nacht dran sitzt und schreibt.
Also Schreiben als Hobby.
Spaß und Hobby, ja. Ganz genau. Und wie gesagt, der Speaker Verlag unterstützt mich sehr. Und ich bin froh, dass ich ihn habe, dass ich so einen schönen Verlag gefunden habe, der mehr oder weniger mit den Autoren auch mitgeht.
Dann freuen wir uns jetzt, dass wir nochmal in die Küstenmenschen eintauchen.
Die Küstenmenschen werden wir dann auch nochmal den Prolog zum Besten geben. Das klingt zwar alles ziemlich düster, aber es ist nur der Anfang. Das ganze Buch ist bestimmt nicht düster geschrieben. Ich soll das Mikrofon ja küssen, ne? Also, wie gesagt, Küstenmenschen, Prolog. Herbst 1968, Bezirk Rostock, DDR. Die beiden jungen Frauen auf dem einsamen Fischkutter in der grenzenlosen Weite der Ostsee glichen sich wie ein Ei dem anderen. 25 Jahre alt, groß und schlank, mit schwarzem Haar und grünen Augen. Monika und Martina Becker waren Zwillingsschwestern, wie sie im Buche stehen.
Wasser. Jetzt kommt die Nachwirkung vom Schnee.
Hm. Monika, die um 2 Stunden ältere, fasste in ihre Jackentasche, zündete sich, die missbilligen Blicke ihrer Schwester ignorierend, eine Zigarette an und verließ mit dem Fernglas in der anderen Hand das Ruderhaus, um damit den Horizont abzusuchen. Entschuldigung. Nachdenklich ließ sie es schließlich sinken, sah auf das fast spiegelglatte, in dämmerlich getauchte Wasser, nahm noch ein paar Züge und warf letztendlich den Kippen mit einem leisen Seufzer über Bord. Wenig später kam sie zu ihrer Schwester zurück, holte noch einmal tief Luft und sagte dann mit seltsam belegter Stimme: »Es ist soweit, wir sind da. Das Wetter ist ideal, es regt sich kein Lüftchen.« Damit sie ihre Schwester nicht ansehen musste, bückte sie sich ein wenig und sicherte die Ruderhaustür mit einem kleinen Haken. Martina zuckte leicht zusammen und sah automatisch auf den Kompass, stellte den leeren Kaffeebecher ab und stand auf. »Ist meine Entscheidung auch richtig?«, fragte sie, dabei Monika mit einem unsicheren Blick streifend. »Willst du lieber ins Gefängnis?«, erwiderte diese. Der dicke Kloß im Hals ließ ihre Stimme noch heiserer klingen. Sie räusperte sich und unterdrückte die aufkommenden Tränen. »Nur nicht weich werden«, sagte sie sich. Daher klangen ihre nächsten Worte unerwartet hart. »Der Buschfunk war wohl eindeutig genug. Deine letzte Auseinandersetzung mit Schulz war zu heftig. Dass du deinen Mund aber auch nicht halten kannst. Du weißt doch, dass die Partei und die Genossen immer recht haben.« Martina wurde wütend und setzte sich wieder auf die Bank. »Aber ich habe doch nur die Wahrheit gesagt. Die Leute müssen immer mehr arbeiten, bekommen weniger Geld und die Bonzen stopfen sich die Taschen voll, schieben sich gegenseitig die Prämien zu, die Delikatessen werden zum Schachern genommen und die Arbeiter dürfen nur dran riechen. Es gibt nicht einmal einen anständigen Pausenraum, aber die Büros bekommen ständig neue Möbel.« Sie presste die Lippen zusammen, um ihren Zorn nicht zu sehr nachzugeben. Monika schluckte, denn ihre Schwester hatte wirklich nur die Wahrheit gesagt. »Ich weiß«, sagte sie deshalb besänftigend und setzte sich zu ihr. »Unter den Kollegen gärt es, und der größte Unruhestifter warst nun mal du, zumal du es in der letzten Zeit mit den Tauschgeschäften reichlich übertrieben hast. Schuld hatte dich schon lange im Auge, dachte, ich würde es nicht mitbekommen.« »Sogar unter euch Genossen gibt es keine Offenheit«, fiel Martina ihr wiederum aufgebracht ins Wort. »Du und deine Partei und deine kommunistische Weltanschauung, was hast du nun davon?« Monika, sonst ziemlich wortgewandt, konnte dem nichts entgegensetzen. Sekundenlang schwieg sie, und als sie dann doch endlich etwas sagte, klang ihre Stimme fast traurig. »Ich habe einmal gedacht, der Sozialismus wäre für die Menschen gemacht, für eine bessere Welt, ohne Unterdrückung und Ausbeutung. Die Idee ist ja auch nicht schlecht, nur die Menschen sind es. Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, wäre ich nie Genosse geworden, aber ich wollte studieren und habe an das Gute im Menschen geglaubt.« Dazu hatten beide Schwestern ihre eigenen Gedanken und seufzten gleichzeitig auf. Letztendlich erhob sich Martina resigniert. »Lass uns das Boot zu Wasser lassen. Ein Zurück gibt es für mich ja doch nicht.« Sie wusste nur zu gut, wie aussichtslos ihre Situation war, und umarmte ihre Schwester. »Hüte mein Kind, meine kleine Vivien«, flüsterte sie traurig. »Dass ich sie nicht mitnehmen kann, schmerzt mich am meisten. Ich bin eine schlechte Mutter.« »Das bist du nicht«, widersprach Monika heftig. »Wir haben doch lang und breit darüber gesprochen. Willst du sie auf See der Gefahr aussetzen? Es kann immer etwas Unvorhergesehenes passieren. Man wünscht es zwar nicht, aber sie hat ihr Leben noch vor sich. Und willst du mit einem 2-jährigen Kind in eine ungewisse Zukunft in den Westen gehen? Wenn sie wenigstens ihren Vater noch hätte, aber der liegt schon seit fast 3 Jahren auf dem Friedhof.« »Das habe ich auch dem Sozialismus zu verdanken. Gestorben in treuer Pflichterfüllung als NVA-Soldat«, stammelte Martina. »Er hat nicht einmal erfahren, dass er Vater wird. Eine Woche vor der Hochzeit habe ich ihn verloren.« Ihren Worten folgte ein verzweifeltes Schluchzen. Monika nahm sie tröstend in den Arm und redete mit leisen Worten auf sie ein. »Ich werde der kleinen Mutter sein, so wie du es auch nicht besser sein könntest. Ich verspreche dir, ich werde sie hüten wie meinen Augapfel und in deinem Sinn erziehen. Vielleicht ergibt sich ja auch später die Gelegenheit, dass du sie nachholen kannst. Sie unterbrach sich, hüstelte kurz, um so ihre Stimme wieder unter Kontrolle zu bekommen und ergänzte dann, außerdem sind Fadding und Mudding auch noch da. Sie wählte mit Absicht die vertraute Anrede der Eltern und unterstrich damit, dass Vivien trotz alledem ein behütetes und liebevolles Zuhause haben würde. Monika wusste ganz genau, was die Schwester jetzt durchmachte und schluckte die nun doch aufsteigenden Tränen tapfer herunter. Sonst würde der Abschied wohl noch schwerer werden. Martina ihrerseits überspielte die aufkommende Sentimentalität, quälte sich ein Lächeln ab und zog ihre Schwester unsanft in den Haaren. »Rauche nicht so viel, ich kann auf dich ja nun nicht mehr aufpassen«, ermahnte sie diese, nahm entschlossen den prall gefüllten Seesack vom Boden auf und ging Monika voran. Eine halbe Stunde später stieß ein kleines Boot vom Rumpf des Fischkutters ab und verschwand in der Dunkelheit. Soweit der Prolog von den Küstenmenschen. Auch hier hoffe ich, Ihre Neugier ein bisschen geweckt zu haben. Wahrscheinlich ist die Entscheidungsfindung jetzt zwischen den Büchern ein bisschen schwerer geworden.
Aber damit sind wir jetzt erstmal am Ende. Es ist ja immer nur ein Auszug und ein winziger Moment möglich. Wer neugierig geworden ist auf Carola Soltmann, auf die Bücher von Carola Soltmann, sie steht hier an der Messebuchhandlung noch zur Verfügung und dann bei uns am Stand unter C204. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.